So, meine Damen und Herren, wir eröffnen eine weitere Sitzung des Zeitzeugen-Seminars. Ich habe die Freude, auch die Ehre, Herrn Professor Horst Klinkmann vorzustellen. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist. Wir sahen uns heute und neulich sah ich ihn im Fernsehen. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender von Hansa Rostock, sehr sympathisch und nicht unser Thema heute. Sie sehen ihn auch noch nicht im Catalogus Professorum. Vielleicht muss es ja nicht sein, er ist bekannt genug, aber wir kriegen trotzdem heute oder irgendwann demnächst die Unterlagen. Biografisch darf ich beisteuern, dass er aus Teterow stammt. Vermutlich allen von Ihnen bekannt und wem nicht, dem sei gesagt, Teterow liegt bei Nonikör, wo ich glückliche Jahre meiner frühen Kindheit erlebt habe. Aber über den Bahnhof Klein-Luno umsteigen nach Teterow in den Zug nach Westen, haben wir dieses Gebiet verlassen. Insofern sind wir uns irgendwie, sagen wir, unerwartet nahe. Herr Klinkmann ist einer der herausragenden Mediziner, der aus DDR-Zeiten in die Bundesrepublik hinein ein international anerkannter Spezialist ist für künstliche Organe, wenn ich es mal so sagen darf, für Blutreinigung, die künstliche Niere. Und ich habe mir aus seinem Lebenslauf kurz notiert, er ist nicht nur seit 1971 Professor dieser unserer Universität, sondern eben auch Professor in Budapest, in Lund, in Seattle, in Bologna, in Glasgow und in Tianzhou in China. Also ein international anerkannter Wissenschaftler, nicht weniger als 11, wenn ich richtig gezählt habe, Ehrendoktorate und Ehrenprofessuren und viele Auszeichnungen. Es ist also eine, sagen wir, Aufzählung von Superlativen, die aber, wer Herrn Klinkmann kennt, nicht dazu verführt hat, in irgend so etwas wie Personenkult zu verfallen.
Schwierig.
Ich will das an dieser Stelle einfach abbrechen, da ja Gegenstand des Zeitzeugenseminars ist die Autobiografie und dann anschließend die Diskussion. Aber zum Technischen vorweg, wir machen also eine Tonaufnahme. Diese Tonaufnahme wird zunächst transkribiert von einer unserer Sekretärin, Frau Schäfer. Und die Diskussion transkribieren die zuständigen Referenten, die ich heute vorstellen möchte. Ich habe das neulich leider vergessen. Es ist also einmal Christian Zarent, der heute Referent ist. Dann ist es Daniel Münzner und dann Jörn Küstenberg. Das sind also die drei, die für die Diskussion stehen. Und es wird dann so sein, Herr Klinkmann, dass Sie eine Transkription zur Durchsicht bekommen, mit der Bitte um Freigabe für die Veröffentlichung. Und ob ich es betonen muss, für die Veröffentlichung, also für die Bände, für die Zeitzeugenbände, ist das, was Horst Klinkmann beizusteuern hat, für uns von ganz großer Bedeutung. Denn im Hinblick auf das Jubiläum 2019 wird das, was wir heute tun, Geschichte sein, aber wichtige Geschichte, im Sinne einer Dokumentation, die mehr aussagt als Quellen, die in den Archiven liegen. Zwischendurch habe ich noch zwei Briefe, die ich zur Unterschrift rumschicke. Sie kennen das, das geht sozusagen ganz einfach nebenher. Und jetzt, lieber Herr Klinkmann, haben Sie das Wort.
Ja, danke. Darf ich sitzen bleiben?
Aber ja.
Lieber verehrter Herr Professor Krüger, liebe Frau Hartwig, liebe, darf ich so sagen, auch wenn ich inzwischen ja in die Ebene der Dinosaurier gerutscht bin, liebe verehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, als Professor Krüger mich gebeten hat, mit Ihnen ein Gespräch zu führen als Zeitzeuge, da habe ich natürlich sofort mit großer Freude zugesagt. Zeitzeugen sind ja immer ein bisschen schwierig. Zeitzeugen sind ja auch Betroffene. Und Geschichte, wie Sie wissen, ist ja eine aus der Nähe gesehen ja doch sehr interpretationswürdiges Vorgehen. Zeitzeugen sind Betroffene und als Betroffener hat man Schwierigkeiten durchaus, immer objektiv zu sein. Wenn Sie Zeitzeugen sind, haben Sie auch ein anderes Problem. Es steht immer, auf welcher Seite der Geschichte Sie stehen, ob Sie auf der Seite der Gewinner oder der Verlierer der Geschichte stehen, ist die Beurteilung immer etwas unterschiedlich. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie als noch nicht so Betroffene der damaligen Zeit Gelegenheit haben. Und für uns Zeitzeugen kann es eigentlich nur eine einzige Aufgabe geben, dass wir die Tatsachen festhalten, dass wir die Tatsachen schildern, und dass wir dann den Historikern überlassen, anhand der Tatsachen dann ihr Urteil zu fällen. Ich sage das also mit ein bisschen Selbstkoketterie. Ich werde immer wieder gedrängt, aufgrund ja, dass ich nun einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen dieser ganzen Situation bin, irgendwie das alles einmal auf- und niederzuschreiben. Das hat man ja auch in einigen gemacht, aber eines ist auch ganz klar, wenn Sie ein betroffener Zeuge sind und Sie schreiben etwas nieder, dann machen diejenigen, die Ihnen nicht wohlgesonnen sind, daraus, dass Sie ja weiter nichts wollten, als dass Sie sich verteidigen. Und so ist das eine ganz große Schwierigkeit. Und deshalb nochmals, lieber Herr Krüger, bin ich sehr dankbar, dass wir in dieser Runde über einfache Tatsachen einmal diskutieren können. Ich glaube, das ist ein sehr großer historischer Verdienst. Ja, Sie haben es von Professor Krüger schon gehört. Ich bin geboren in dem Ort, der heute von sich in Anspruch nimmt, der Mittelpunkt Mecklenburg-Vorpommern zu sein, nämlich in Tederow. Tederow hat den Vorteil, und das mögen Sie mir auch dann zugestehen, Tederow ist die Schildbürgerstadt von Mecklenburg-Vorpommern, und alle die schönen Geschichten, die Sie aus Schilder kennen, die haben sich in Tederow auch einmal abgespielt. Insofern, da die Stadt Tederow mich zu ihrem Ehrenbürger gemacht hat, sage ich immer, ich habe also einen Jachtschein, ich bin Ehrenschildbürger, und insofern bitte nehmen wir das mal an dem Beginn unserer Zusammenkunft hier, was ich Ihnen erzähle. Ja, ich bin in Tederow geboren, ich komme aus einer etwas, ökonomisch nicht so ganz begüterten Familie. Meine ganzen Vorfahren waren Landarbeiter und Kleinhändler, also stammen das, was man in der DDR damals als Arbeiterklasse bezeichnete. Mein Vater war dann dummerweise schon Angestellter bei der Stadtverwaltung, und damit war ich also in die Angestelltenkategorie hineingekommen. Aber das Wesentliche in meiner Jugend war, ich habe meine Eltern sehr früh verloren, ich habe keine Geschwister gehabt und bin als sehr junger Mensch in staatlicher Obhut, oder wie man das so schön sagt, also auf mich selbst gestellt, groß geworden. War dann einige Zeit in einem kirchlichen Heim hier in Rostock. In diesem kirchlichen Heim aus dieser Zeit besteht auch meine persönliche, freundschaftliche Beziehung mit Ingo Richter, der ja beim letzten Mal hier bei Ihnen war, mit Professor Richter, der dort auch war. Ich war ein bisschen älter als er, und insofern. Naja, und dann habe ich Abitur gemacht und bin dann nach dem Abitur zum Medizinstudium gegangen. Das war für mich von Anfang an ein ganz klarer Weg. Die Biologie hat mich immer interessiert, allerdings immer in Verknüpfung mit der Technik. Habe dann Medizin studiert, hier in Rostock an der Universität. Habe dann während meines Studiums eine der damals sehr begehrten Sonderstipendien bekommen, die dann ja auch noch mit politischen Namen belegt waren, wenn sie einigermaßen gut ihre Prüfer überreden konnten, dass sie mehr wissen, als sie sagen konnten, kriegten sie ja ganz gute Nummern. Und ich habe also dann so ein Sonderstipendium bekommen. Ich sage das deshalb, weil das für mich als jemand, der überhaupt kein Hinterland hatte, also keine Eltern oder gar nichts, war das ganz, ganz komfortabel, um in der Studentenzeit einigermaßen zu überleben. Aus dieser Zeit gibt es viele Anekdoten, die Sie vielleicht auch interessieren, unter anderem die Anekdote, warum das Blücher-Denkmal jetzt hier noch steht. Das war eine Geschichte, die damals dem damaligen Staatsratsvorsitzenden Ulbricht etwas schwer fiel, weil die damals das Entfernen der ganzen Denkmäler war, aber ich will darauf nicht eingehen. Bin dann nach dem Studium, war es für mich klar von Anfang an, ich wollte in die Forschung gehen. Und habe dann angefangen, als Physiologe zu arbeiten. Bin in die Physiologie gegangen und habe da in der Physiologie einiges an Untersuchungen gemacht über medizinische Verteilungsstörungen im Körper. Wurde dann von meinem physiologischen Chef damals dann sehr schnell nach Budapest geschickt. Habe dann in Budapest eine Physiologieausbildung weitergemacht, kam dann zurück und musste dann diese klinische, man machte denn damals, um überhaupt so einen Schein zu kriegen, dass man auch als Arzt arbeiten durfte, musste man so klinische Pflichtassistentenzeiten machen. Und dann machte ich eine klinische Pflichtassistentenzeit, und da ist das erste eingetreten, von dem ich sage, dass es für junge Menschen entscheidend ist. Das erste war nämlich, wenn sie als junger Mensch Lehrer finden und sich an Lehrern orientieren können und diese Lehrer ihnen nicht nur fachlich etwas geben, sondern auch menschlich etwas geben. Und wenn sie das auch erkennen und die Chance nutzen, ich glaube, das ist ein aus meiner Sicht ganz wesentlicher Schritt für eine eigene Zukunft und für eine eigene Karriere. Und ich hatte das Glück, einen solchen Lehrer zu kennen oder kennenzulernen. Er war damals gerade aus der Charité Berlin hier nach Rostock hergekommen. Sein Name ist Harald Dutz. Da Sie das hier mitschreiben, möchte ich den Namen einfach erwähnen. Und der hatte dann zu mir sehr rasch, sehr schnelles Vertrauen. Und das war damals die Zeit des großen Umbruchs in der Medizin. Das war der erste große Umbruch in der Medizin. Im Moment erleben wir den zweiten Umbruch mit der Verwendung von Stammzellen und mit all diesen modernen Sachen, die sogenannte regenerative Medizin sind. Damals war der Umbruch eigentlich mehr ein mechanischer, ingenieurmäßiger im Sinne der sogenannten künstlichen Organe. Und es gab damals die erste künstliche Niere, die auf der Welt war, die einen Durchbruch machte, weil es mit dieser ersten künstlichen Niere das erste Mal möglich war, Menschen am Leben zu erhalten, die eine der lebenswichtigen Organe, unsere lebenswichtigen Organe sind Herz, Leber, Niere, teilweise auch Gehirn, und diese lebenswichtigen Organe, es war das erste lebenswichtige Organ, was es galt zu ersetzen, das war die künstliche Niere, das war ein Riesendurchbruch. Und ich habe mich dann, Lehrer hat mich dann damals gleich hineingeboren. 59 hatte ich Staatsexamen gemacht, dann war ich 60 in Budapest in Ungarn, 61 zurückgekommen, dann kam 61 diese unselige Spaltung Deutschlands durch die Mauer und mein damaliger Lehrer musste dann zurück nach Berlin, weil an der Charité in Berlin eine Umschichtung des ganzen Lehrkörpers war. Da waren viele, bis zur Errichtung bis 61 waren viele Kollegen aus West-Berlin tätig, die dann nach der Mauer nicht mehr da waren, und deshalb ging er zurück und ließ mich dann hier ganz alleine. Das war ein sehr großer Vertrauensbeweis, aber es war auch ziemlich prägend, denn ich war ja ein Nobody und ein Anfänger in der Beziehung. Dann saß ich hier mit der künstlichen Niere. Es war damals die erste und einzige, die es in der DDR gab. In der Bundesrepublik gab es auch schon eine in Hamburg. Und ich habe dann einige Publikationen und Arbeiten gemacht, die einfach dadurch geprägt waren, wenn Sie jung sind und nicht so sehr viel wissen, dann können Sie ja manches schreiben, wenn Sie älter sind, wo Sie dann drüber nachdenken, eigentlich kann das ja gar nicht gehen, was du dir ausgedacht hast. Das ist der sehr große Vorteil der Kreativität in der Jugend, dass Sie noch nicht so viel wissen, warum es eigentlich nicht gehen kann. Und diese Situation, warum es eigentlich nicht gehen kann, haben sie nicht. Also ich hatte dann damals das große Glück, dass ich ganz kleine Kinder, die eine sogenannte RH-Unverträglichkeit hatten, das bedeutet also eine Blutgruppenunverträglichkeit von der Mutter her, die sonst zur damaligen Zeit überwiegend starben, die habe ich dann mit Hilfe der damaligen künstlichen Niere, wenn Sie das technisch interessiert, können wir nachher überreden, habe ich das Blut ausgetauscht. Und das war offensichtlich das erste Mal. Das hatte sich keiner von den Etablierten getraut in der Welt. Und dann war kurz nach 61 war dann der erste Weltkongress für Nephrologie, so heißt die Nierenheilkunde. Der erste Weltkongress für Nephrologie war in Washington. Und mein Lehrer Harald Dutz, der jetzt in Berlin an der Charité war, der hatte damals zur Zeit des 17. Juni und zur Zeit des Widerstandes hatte er einigen seiner Kommilitonen geholfen, in die Schweiz zu fliehen. Und einer dieser Kommilitonen war Ralf Jacobi, hieß er, war inzwischen einer der bekanntesten und berühmtesten Psychiater in Amerika geworden. Er war zum Beispiel der Private Psychiater für Leonard Bernstein, der ist ja Ihnen sicherlich nicht ganz unbekannt, der Komponist. Naja, und über diese Art und Weise kriegte Dutz dann damals eine Einladung zum ersten Weltkongress für Nephrologie nach Washington. Und er hatte davon gehört, was ich inzwischen hier in Rostock angestellt hatte mit diesen Behandlungen, und hatte dann bei dem Weltkongress diesen meinen Vortrag angemeldet. Und er wurde dann auch angenommen. So, nun hatten wir aber ein Problem. Zu der damaligen Zeit gab es ja die DDR noch nicht. Wir waren also staatenlos. Wir waren also stateless persons noch. Und diese Staatenlosigkeit, die hatte natürlich das Problem, dass sie dann in West-Berlin, da gab es ein sogenanntes Travel Office, dass sie dort dann einen Pass beantragten mussten als Staatenlose mit einem Einreisevisum. Das war also ein Zirkus. Ich bin dann da in dieses Travel Office gegangen, war also ganz überrascht, wie gut dieses Travel Office über meine ganze Familiengeschichte informiert war. Okay. Und nach einigen Hin und Her bekam ich also einen Reisepass als stateless person, aber ich durfte nur zu dem Zweck da und dahin einreisen. Gut, ich bin dann in dieses Abenteuer, was für einen DDR-jungen Mann außerordentlich ungewöhnlich war, mit Harald Dutz dahin geflogen. Auf dem Wege dahin hatte ich noch das Glück, die Eröffnung der Metropolitan Opera in New York mitzuerleben, weil Leonard Bernstein uns dahin eingeladen hatte. Das sind alles so Randbeziehungen, die ich Ihnen jetzt einfach nur erzähle, weil sie ja irgendwie prägend sind auch. Und dann war ich natürlich völlig davon überzeugt, dass dieser Weltkongress für Nephrologie ausschließlich dazu organisiert war, damit ich da meinen 10-Minuten-Vortrag halten konnte. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute und auch nachzuvollziehbare Überzeugung. Ich hatte dann das Glück, dass in diesem meinen Vortrag, der offenbar eben, weil er was Neues hatte, jener Mann saß, der mein ganzes Leben nachher weitgehend bestimmt hat, und das ist der Erfinder und Vater des ganz gesamten Bereiches der künstlichen Organe, Professor Wilhelm Kolff. Er ist eine der historischen Figuren. Er wurde da zum Beispiel beim 200. Jahrestag des Bestehens der USA, obgleich er Holländer ist, von den Amerikanern unter die 200 bedeutendsten Amerikaner gewählt. Wir hatten ihn dann für den Nobelpreis, warum das nichts geworden ist, kann ich Ihnen ja auch erzählen, den Nobelpreis nicht gekriegt, weil die amerikanische Regierung massiv Einspruch erhoben hat, weil er sich an die Spitze des Anti-Vietnam-Bewegung gestellt hatte. Okay, und dann saß der da drin, Kolff, und kam dann hinterher zu mir und sagte dann, wenn ich das, hey, Klingmann, you like to work with me? Okay, you have to come with me now to Cleveland. Okay, gut. Ich hatte ja aber nur ein Visum für da. Ich erzähle Ihnen nur mal, wie das so auf den beiden Seiten war. Dann kam hinterher kam jemand zu mir, als ich wieder raus war und guckte und bedankte sich bei mir, stellte sich vor als Herr Keding, ich kann ja den Namen jetzt sagen, und sagte, er wäre der Beauftragte der amerikanischen Regierung for East Germans, und bedankte sich bei mir, dass ich nur hingekommen war, denn damit hatte er nun eine gewisse Berechtigung, seinen Job weiter auszufüllen. Und dann habe ich Herrn Keding gesagt, wenn ich Ihnen so quasi Ihren Job jetzt hier gerettet habe, dann geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich nach Cleveland fahren kann. Haben wir einen guten Deal gemacht, ich bin dann dahin gefahren und aus der Zeit bin dann wieder nach Hause gefahren und war dann also natürlich voll, war absolut überzeugt, das nächste Nobelpreisträger war ich, und das war völlig klar, bin wieder nach Hause gekommen und mit einem Mal, es war ungefähr wohl ein halbes Jahr her, mit einem Mal kriegte ich einen Anruf, und das war damals schon schwierig, aus Amerika Anrufe zu bekommen. Kolff speaking. You still like to work with me? Ja. Ich hatte allerdings in der Zwischenzeit einiges an Publikationen gemacht und hatte einige Patente in der Zwischenzeit bekommen, die offensichtlich auch ganz interessant waren fürs Ausland. Es ging da um neue Membranen für die künstliche Niere und sowas alles. Und gut. Dann hatte ich ein Glück, dass auf dem sogenannten Staatssekretariat, hieß das damals, heute heißt es Ministerium, eine Nichtbesetzung war. Und ein Kollege aus Leipzig, der dort war, der nahm die Aufgaben dieses Staatssekretärs wahr, und an den ging dann die Anfrage von Kolff, ob ich dahin kommen wollte und würde. Und das war natürlich ein ziemliches Neuland, was hier für die DDR damals da war um diese Zeit. Dann gingen diese ganzen Verhandlungen los. Ich war und bin heute, glaube ich, 46 Jahre glücklich verheiratet. Damals war es noch nicht ganz so lange. Mein Weib sitzt da hinten. Wir hatten einen kleinen Sohn. Wie alt war Jens? 2 oder 3 Jahre, oder, ja. So, nun war natürlich die Entscheidung unter den damaligen Bedingungen: erstens war ich nach wie vor staatenlos, die DDR war ja noch nicht gegründet. Zweitens war es ja ganz klar, wenn ich dahin ginge, dann nur ohne Familie, die ja dann zu Hause bleiben mussten hier. Gut, es ging hin und her. Ich habe dann die Erlaubnis von meiner Frau gekriegt. Meine Frau ist Orthopädin und arbeitete damals auch hier an der Universität als Orthopädin. Und dann lief diese Maschine an und dann kam ich wieder über Stateless Person. Dann hatte der Kolff, der inzwischen in Amerika zu den ganz Hohen gehörte, hatte dann auf amerikanischer Seite Druck gemacht, und dann kriegte ich wieder meinen Travel Pass als Stateless Person und kriegte ein sogenanntes H1-Visa. Ein H1-Visum heißt H1, Highly Desirable. Und darunter war dann aber ein Codename, den ich nicht lesen, nicht wissen konnte. Der war eingetragen von dem Travel Office. Und dieser Codename, der bedeutete Vorsicht gefährlicher Ausländer aus einem kommunistischen Land. Das war also OH 3 14 15. Na gut, wir durften damals nur fliegen von DDR aus mit der SAS oder mit der Interflug. Das waren die beiden einzigen Fluglinien, mit denen wir fliegen durften. SAS deshalb, weil wir mit denen, was weiß ich, irgendwie irgendwelche Kartoffeln gegen Flugscheine oder sowas getauscht haben. Das war ja damals so die Zeit der Jäger und Sammler. Und ich bekam dann einen Flugschein von Kopenhagen über Seattle nach Salt Lake City. In Salt Lake City war dieses Zentrum. Und bin dann geflogen und wurde dann, als ich in Seattle war, auch das nur als eine Anekdote ganz schnell, als ich in Seattle war, wurde ich dann rausgewinkt. Und da saß dann so ein, ja, nicht ganz unbekannter, kräftiger aussehender Herr. Manche werden ja heute Präsident, wenn sie so aussehen. Ein kräftig aussehender Herr, der mich dann anguckt und sagt: Get out here, so. Habe ich da hinten gestanden, und dann wurde ich in so ein Zimmer gerufen, und dann fragte er mich dann, wieso und was ich denn da hätte und so weiter. Und dann: This is the first time life has changed completely. I don't understand why a bloody communist can be highly desirable for this country. Ich hoffe, Sie verstehen das so viel. Okay, dann fing für mich die Zeit an dort in Amerika. Das war für mich eine der erfolgreichsten Zeiten. Ich war damals, wie gesagt, Ende 20. Es war eine der erfolgreichsten Zeiten überhaupt, und mit Kolff zusammenzuarbeiten. Wir haben dann einiges gemeinsam gemacht. Interessant war, dass unser Chef dann der Nachfolger von Wernher von Braun war und späterer Chef der NASA-Behörde. Und es hat ungeheuer viel Spaß gemacht. Ich habe vieles machen können dort, auch durch die technischen Möglichkeiten. Ich habe mich nebenher sehr intensiv ein bisschen für die Indianer interessiert, die ja ein schreckliches Los damals hatten mit einer mittleren Lebenserwartung von 37 Jahren. Jedenfalls war für mich ist eine ziemliche Überraschung, dass die Amerikaner mich dann nach einem Jahr zum Professor machten. In Amerika ist das ja nicht ganz so ungewöhnlich und heute ja Gott sei Dank bei uns auch nicht mehr, aber in der DDR mussten sie also sicherlich ein Jahr vor der Rente sein, so ungefähr, bevor sie Professor wurden. Und ich wurde also dort in Amerika in sehr junger Zeit. Dann habe ich einen Brief nach Hause geschrieben, hierher, dass wegen dieses Professortitels. Und das muss hier irgendwie furchtbar viel Aufregung verursacht haben, wie jemand in Amerika einen Professortitel kommen konnte. Ich glaube, ich war auch der erste DDR-Wissenschaftler, der überhaupt in Amerika war und hier nicht. Naja, das war also ziemlich lustig. Ich habe den Brief, habe die heute noch, kriegte dann eine Antwort von dem damaligen Rektor unserer Universität, der mir dann mitteilte, also das gäbe es ja nicht, und außerdem, also die ganzen Voraussetzungen, Professor zu werden, die ja gesellschaftspolitisch auch da waren, die hätte ich ja nicht erfüllt. Und für die Amerikaner war das nicht so ausschlaggebend. Und dann hat Heidorn dann mir einen Brief geschrieben. Sie hätten also jetzt eine sibyllinische Lösung gefunden. Solange ich in Amerika arbeitete oder im Ausland wäre, dürfte ich den Professortitel führen. Wenn ich nach Hause käme, dann nicht mehr hier in der DDR. Na gut, dann kam eine zweite, für mich schon eingreifende Situation. Ich hatte damals eine Vereinbarung getroffen, wenn ich so viel Geld verdienen würde, wenn Sie jung verheiratet sind, ein kleines Kind haben und ich bliebe länger als ein Jahr da, dann dürfte meine Frau nachkommen. Das war alles klar, ich hatte alles rübergeschickt, sie hatte auch schon das Visum und ich würde mich da jetzt weiter nicht drüber auslassen. Und kurz bevor sie ausreiste, durfte sie dann nicht zu meinem Schutze. Das sind alles nicht Sachen, die ich jetzt bewerten will. Ich will sie Ihnen einfach nur einmal so mitteilen. Für mich hat es nie, das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, ist mir nachher zur Zeit der Wende von der Ehrenkommission sehr angelastet worden, warum ich nicht abgehauen bin und nicht in Amerika geblieben bin. Das hat einfach für mich gar nicht zur Diskussion gestanden. Denn für mich war das einfach klar, ich wäre ohne die Möglichkeiten, die die DDR mir gegeben hatte, sowohl finanziell als auch studentenmäßig, hätte ich nie studieren können. Das war ganz klar, als Vollweise ohne irgendetwas zu haben. Das mag im Hinterkopf mitgeschwungen haben, aber für mich war es absolut völlig. Ich habe meine Familie gehabt und so weiter und ich habe absolut damals, war ich echt davon überzeugt, dass wir durchaus auf einer Seite der Welt sitzen, die nicht zu den Schlechten gehört. Das war absolut so. Und dann kam noch eins, und dann höre ich auch davon auf, dann kam ein weiteres Erlebnis. Dann rief mich dann der John Fletcher, das ist der Nachfolger von Werner von Braun, nachher bei der NASA geworden, der rief mich dann eines Tages in sein Büro und sagte dann, you are here now, Professor, and wir möchten Sie gerne hier behalten, ich will mal in Deutsch fortfahren, wir möchten Sie jetzt gerne hier behalten, bleiben Sie hier, wir erhöhen Ihr Gehalt auf 40.000 Dollar pro Jahr. Das war damals für einen DDR-Bürger 40.000 Dollar pro Jahr, da stand der Dollar noch 1:4,20, zu Westmark wohlgemerkt, also zu Ostmark weiß ich gar nicht, wie er da stand. Und war das schon eine, ein nachdenkenswerte Sache. Es bewegte sich damals ungefähr so in dem Verhältnis, in dem sich heute meine 19- bis 20-jährigen Profis bei Hansa bewegen, was das Gehalt angeht. Und in der Relation gesehen. Naja, und trotzdem, auch wenn ich darüber nachgedacht hatte und mein Lehrer, Professor Kolff, immer sagte, er möchte, dass ich da bleibe und so weiter und so fort, und stand das wirklich für mich gar nicht zur Diskussion. Das ist auch kein Heldentum, das war einfach eine innere Überzeugung. Ich will das überhaupt nicht jetzt irgendwie gewertet wissen als etwas anderes, sondern es war für mich einfach eine Überzeugung. Meine Familie ist hier, ich bin sowieso ein pathologischer Mecklenburger, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, nach dem, was mir in der Wende passiert ist. Und dann rief der mich mal hin und war ganz böse mit mir, der Fletcher, dass ich das nicht annahm. Und how can you go back to Pankow? Also DDR war damals immer Pankow, hier gab es noch nicht die DDR. Where do you come from? From Pankow, Pankow, ne? Und dann eines Tages kam er wieder und sagte, yes, now I understand you. Und you are David Oistrakh of Pankow Medicine. Du bist der David Oistrakh von der Pankow Medizin. Wieso? Da ging damals, David Oistrakh ist vielleicht einigen von Ihnen noch ein Begriff, er war mal der größte Geiger der Welt, ein Russe, ein russischer Jude, der also die Bühnen der Welt, aber nie aus Russland weggegangen war. Und da war mal ein Interview im Time Magazine und da hatte er gesagt, er braucht für seine Kreativität seine Heimat und sein Umfeld und er geht immer wieder zurück. Naja, okay. Also war ich David Oistrakh of East German Medicine. Dann bin ich dann zurückgegangen hierher. Ja, hier war es dann etwas schwierig mit diesen ganzen internationalen Beziehungen und Nachfragen und mit dem Titel. Und dann hat sich dann die DDR auch sehr rasch dazu durchgerungen, dann mir eine Professur zu geben. Das war damals relativ jung und da wurde in Rostock so eine Reorganisation des Medizinbereiches durchgeführt und die damals bestehenden zwei medizinischen Kliniken wurden dann zusammengefügt und ich wurde dann mit, glaube ich, 35 oder 36 Jahren dann der Chef der inneren Medizin hier in Rostock. War zwischenzeitlich dann noch bei meinem zweiten großen Lehrer, das ist der Schwede Nils Alvall. Beide Alvall und Kolff sollten den Nobelpreis haben. Damals war ich Präsident der Weltgesellschaft für künstliche Organe, hatte das eingereicht und beide hatten den Nobelpreis schon zugesprochen gekriegt und 14 Tage bevor der verliehen wurde, starb Professor Alvall. Und da das ja die Regelung des Nobelpreiskomitees ist, wenn jemand stirbt, dann gibt es den nicht mehr, hat der andere, der zweite Partner, das auch nicht bekommen. Naja, ich habe dann hier an der Klinik für Innere Medizin versucht, mein eigenes Arbeitsgebiet etwas zu etablieren. Wir haben ein bisschen ungewöhnliche Schritte gemacht. Ich habe damals, was in der DDR sehr ungewöhnlich war, Naturwissenschaftler eingestellt zu Medizinergehältern. Das war schon ein Vorteil. Ich konnte mir also die besten Naturwissenschaftler aussuchen, weil der Unterschied zwischen Medizinergehältern und Naturwissenschaftlergehältern war mehr, wie soll ich sagen, sozial, statusmäßig bedingt, nicht wissensmäßig, denn hätte es mir ja nicht umgekehrt sein müssen, aber die Mediziner kriegten mehr. Und ich habe dann eine Forschungsabteilung dort aufgebaut. Diese Forschungsabteilung hat zu unserem Höhepunkt 42 Naturwissenschaftler als Mitarbeiter gehabt. Ich hatte ein riesen Klinikkombinat, 800 Betten und 862 Mitarbeiter. Und aus dieser Forschungsabteilung sind sehr, sehr wichtige, auch international wahrgenommene Forschungsergebnisse rausgegangen. Zum Beispiel einer meiner Mitarbeiter, Wolfgang Schütt, jetzt ist er damals auch mit mir freigesetzt worden, jetzt ist er Vizerektor der Donau-Universität in Österreich, der entwickelte ein Gerät, das hieß Pamukwant, das war ein Zellgerät, mit dem er dann mit der NASA in den Weltraum geflogen ist, also das waren die ersten deutschen Geräte überhaupt, die in den Weltraum flogen, die kamen von hier aus Rostock, von damals vom VfB Carl Zeiss Jena hergestellt. Wir haben dann ein Kunstherzprogramm aufgelegt in Rostock. Wir hatten das erste Kunstherz und haben über viele, viele Jahrzehnte den Weltrekord im am längsten überlebenden Kalb gehabt mit dem Kunstherz. Und das Kalb hatte den wunderschönen Namen Rosi, das hängt mit Rostock zusammen. Und und dann war es ein ganz großes Problem, das natürlich von der ökonomischen Seite her Versorgungsprobleme hier waren und wir keine entsprechend durchgehende Versorgung für Dialysepatienten, also Patienten hatten, denen die Nierenfunktion fehlte. Ja, und dann haben wir mit der Forschungsabteilung und so weiter ziemlich viel Arbeiten gemacht. Ich habe mich dann über mein noch immer bestehendes Netzwerk mit den amerikanischen Freunden darum bemüht, eine eigene Kunstnierenproduktion in der DDR aufzubauen. Das glaubte niemand. Ich habe heute noch die Gutachten, die vom Forschungsrat der DDR kamen und vom Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, dass diese Technologie hier bei uns nicht sein konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann, es ging hauptsächlich um die ganzen Materialien, die dazu waren, die entwickelt werden wollten. Wir haben dann 32 eigenständige Materialentwicklungen gemacht. Wie man das damals machte, war folgendes. Wir hatten zum Beispiel, ich will Ihnen das mal erzählen, wie Wissenschaft auch unter solchen Bedingungen zustande kam. Ich hatte einen Chemiker, das heißt, der lebt noch, der war ein hochintelligenter und wir haben uns immer Ich habe immer versucht, ausreichend Zeit zum Denken zu haben. Denn das Problem ist ja heutzutage für viele junge Kollegen in der Medizin, rede ich nur davon, dass ihnen keine Zeit zum Denken gegeben wird. Sie sind von morgens bis abends eingespannt und dann Forschen oder Wissenschaft ist Freizeithobby. Und das ist einer der ganz wesentlichen Gesichtspunkte meinerseits, weshalb die deutsche Medizin zurzeit ein bisschen hinten an ist. Wir hatten damals leitungsmäßig verordnete Denkzeiten, die mussten eingehalten werden. Ich weiß nicht, ob die alle immer gedacht haben oder Tee getrunken haben, aber ist ja egal, aber wir hatten das gemacht. Und ich habe mich dann auch in dieser Denkzeit immer zurückgezogen. Und eines Tages, die DDR hatte damals so eine sogenannte Gestattungsproduktion. Frau Hartwig weiß das noch. Das waren also, wir haben für bundesdeutsche oder auch westeuropäische Firmen Produkte hergestellt, die dann mit dem Label versehen waren. Also im Grunde genommen haben wir Hongkong-Produktionen in der DDR gemacht, damals für Neckermann, für Quelle, für Schnaps. Und für Amerika stellten wir als Gestattungsproduktion für Hamburger, nicht, wie heißen diese anderen noch, diese Würstchen. Hot Dogs, ja. Für die Hot Dogs stellten wir die Membran her, also die Haut für die Hot Dogs. Und wir haben dann da unten, also mein Lieblingsgericht ist Bockwurst. Und wir haben da unten dann im Labor, haben wir dann beide, Dr. Holz und ich, haben dann Bockwurst gegessen. Und bei diesem Bockwurstessen haben wir dann die Haut abgezogen. Und dabei ist uns die Idee gekommen, das sieht doch so aus wie diese unglaublich teure Membran, die wir für die Blutreinigung aus von Union Carbide war das damals importierten. Und dann haben wir die eingespannt und dann haben wir gesehen, dass durch diese Membran wirklich eine gezielte Diffusion möglich war. Also quasi der Blutreinigungsprozess dadurch stattfinden konnte. Für diese Sache haben Dr. Holz und ich dann nachher noch den Nationalpreis der DDR gekriegt. Erste Klasse, das war ganz schön Geld. Sehen Sie, so war das. So, nun mussten wir aber, das wurde hergestellt in der Firma Orvo Wolfen. Orvo Wolfen, die stellten das her. Und die hatten natürlich eine wunderschöne einen wunderschönen Absatz. Und nichts war so gut in der DDR, als kein Risiko zu haben, sondern einen wunderschönen Absatz in das nicht-sozialistische Währungsgebiet, so hieß das. Jetzt dort die Leute zu überreden, eine medizinische Produktion einzurichten für das gleiche Produkt, bedeutete ja Investitionen, Reinräume, alles das, was dafür nötig ist, Abpackungen und so weiter. Ja, wie machte man das? Manfred Holz und ich, wir haben uns 2 Flaschen Wodka eingepackt und sind dann runtergedüst nach Bitterfeld, haben dann dort, sind nach Wolfen dann darüber, in Bitterfeld saß das Hauptquartier, und haben dann da Verbündete gesucht und fanden 2 Chemiker, die waren Verbündete. Und so ist also die Produktion der Dialysemembranen der DDR letztlich entstanden, die dann nachher die Voraussetzung war, dass wir immerhin bis zur Wende rund 30.000 Patienten das Leben retten konnten. So, da kam das zweite Problem, wir brauchten die Technik, auf der diese Membran nun verarbeitet wurde. Die Technik, das war hochqualifizierte Spritzgusstechnik und so weiter. Wenn wir die hier entwickelt hätten, wäre es schwer gewesen. Da habe ich dann, und Sie finden immer Verbündete in jeder Gesellschaftsordnung. Da habe ich also sehr positive Verbündete, einen Herrn Dr. Funke, der war verantwortlich für die Medizintechnik im Bereich des Ministeriums für Gesundheitswirtschaft gefunden, und dann hatten wir eine bestimmte Summe, und dann habe ich über Kolf mit den Amis verhandelt, wie denn das wäre mit der zur Verfügungstellung von entsprechender Technik. Das war schwer. Amerika hatte damals gegenüber der DDR ein Embargo, und also mussten wir da uns was ausdenken. Dann bin ich rübergefahren nach Amerika, habe denn das dort gelernt, wie die Technik geht, zusammen mit einem Japaner, der hat nachher im späteren Verlauf meines Lebens mein Leben entscheidend mit beeinflusst. Gut, also wir haben dann das hierher gekriegt. So, jetzt suchten wir aber eine Produktionsstätte. Und da ja solche, wie soll ich mal sagen, Anekdoten vielleicht für Sie nicht ganz uninteressant, suchten wir eine Produktionsstätte, und das musste jemand sein, der auch ein bisschen mit Plastik und so weiter umgehen konnte. Und da gab es eine einzige, die war in Radeberg bei Dresden, ganz in der Nähe der Brauerei, wo es das gute Bier gibt. Also es war schon attraktiv für uns, da immer hinzufahren. Denn dieses Bier war damals auch, wie soll ich mal sagen, kontingentiert, weil es überwiegend ja Export war. Dann sind wir da runtergefahren und dann, die stellten künstliche Zähne her, diese Fabrik. Und wir waren damals in der Forschung so organisiert, dass es gab den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, hieß es, RGW. Und in diesem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe waren sogenannte Hauptforschungsthemen angebracht. Und der Bereich künstlicher Organe war ein Hauptforschungsthema. Die DDR hatte ohne Zweifel den größten Vorsprung auf diesem Gebiet mit Niere und so weiter. Aber der oberste Chef davon saß natürlich in Moskau. Das war damals so und das war ein Kollege, der war Chirurg, Herzchirurg, zeichnete sich dadurch aus, dass er Diskuswerfer gewesen war in 1962 in Rom, hatte einen solchen Umfang und ist nach wie vor, heute bewundere ich ihn, ist der Mann, der unglaublich viel saufen konnte. Also der hat wirklich und operierte dabei und war ein hervorragender Operateur. Den hatten sie an seinem OP-Tisch, weil er so einen Bauch hatte, hatten sie so eine Umrandung eingeschnitten, damit er da reinkam. Aber er war ein exzellenter Chirurg und ich war das gewohnt. Ich musste immer, man hatte mich so oder uns hier in Rostock so akzeptiert als die Alpha-Tiere in dem Gebiet, aber wir mussten uns die Unterschriften holen. Und das ging ja immer so protokollarisch vor sich, können Sie sich kaum vorstellen. Auch wenn man ganz gut befreundet war, war das immer ein großes Protokoll. Und das zeichnete sich dann dadurch aus, dass man da erstmal einen offiziellen Rahmen hatte. Dann stand auf dem Tisch, stand Sarkuska. Sarkuskas waren also all das, was man so an schönen Sachen hatte, vom Kaviar über Lachs bis hin zu irgendwelchen Eiern und was weiß ich. Und daneben stand dann immer der Wodka, das gehörte dazu. Und dann gab es immer den sogenannten Bolschoi-Toast, den großen Toast, und den Malenki-Toast, den kleinen Toast. Und der Bolschoi-Toast, da ging auf Frieden, Freiheit, Völkerfreundschaft, und Malenki Toast war die Schwiegermutter und die Kinder und sowas alles. Und da konnten sie gar nicht mithalten. Also ich habe immer aufgegeben, ich habe immer gleich unterschrieben. Aber bei diesem Mal war das für uns ja lebensnotwendig, was wir machen konnten. Und ich war mir völlig im Klaren. Meine Frau kann Ihnen schöne Geschichten erzählen, die wir erlebt haben. Wir hatten zum Beispiel einmal den Kollegen aus Amerika hier, der die Mondlandung befehligt hat, zu DDR-Zeiten mit uns. Und hier oben gibt es noch so eine Kneipe, die heißt Jägerhütte, da in der Nähe vom Zoo. Das war damals so unsere Protokollhütte. Und da trafen sich dann immer die Welten untereinander. Und da war der Professor Schreiner, der war auch nicht viel kleiner, war der Oberbefehlshaber der NASA in der Medizin, der traf sich dann mit Schumakow, ja, den Schreiner hatte ich auf dem Esel gesetzt, der Esel brach zusammen, na was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich da hingefahren und hab dann vorher mir überlegt, wie kannst du mit dem irgendwie was trinken, denn hier ging es ja nun wirklich um eine absolute Grundsatzentscheidung, denn ich hatte in der Zwischenzeit rausgekriegt, dass das Veto der Sowjetunion gegen diese Fabrik, dieses Veto war dadurch bedingt, dass in dieser Fabrik Zähne hergestellt wurden, die gelblich gefärbt waren. Das ist nun kein Witz. Das war die einzige Fabrik in der Welt, die gelblich gefärbte Zähne herstellte, und da war sehr hoher Bedarf in der Sowjetunion. Normalerweise waren ja weiße Zähne, aber die hatten alle noch die gelblichen, deshalb waren die dagegen. Ich habe dann wir haben dann zur Entgiftung von Alkoholleuten bei uns immer Aktivkohle benutzt, solche großen Patronen mit Aktivkohle gefüllt, wo wir das Blut drüber haben, da wird dann der Alkohol gebunden. Ich habe dann so eine große Patrone Aktivkohle mit nach Russland genommen, habe die aufgeschraubt und habe dann die ganze Aktivkohle gegessen. Hatte dann also so einen Bauch, wie im vierten Monat soll es wohl so sein, und bin dann also dahin gegangen. Und dann haben wir angefangen, nu Horst, kak wie poživajeti, wie geht es dir, nu normalno, ja normal, nu na druschba, und so weiter und so fort. Und er guckte mich dann immer schon an, etwas überraschte und dann konnte so ein bisschen Russisch hören. Dann rief er seine Vasallen und fragte dann, ja, wieso mir nun nichts passierte, ob sie mir Tee eingeschenkt hätten oder was, das wäre eine Verschwörung, ne? Aber na gut, jedenfalls, ich war tüchtig und dann ist er so wütend geworden, es gibt so berühmte Flüche im Russischen, die man nicht ins Deutsche übersetzen kann, und dann hat er das unterschrieben. So, dann bin ich nach Hause und das war dann die Entstehung der künstlichen Niere der DDR quasi. Also Willy Birgel war mal Reiten für Deutschland und ich habe gesagt Saufen für Deutschland. Auf jeden Fall lief das dann ganz gut. Wir sind dann, haben dann das gesamte Problem bekommen. Ich muss mich jetzt etwas kurz fassen. Ich wurde dann aufgrund der Ergebnisse meiner Mitarbeiter, kam ich in die seltene Position, dass ich in der freien Wahl, was damals natürlich für die DDR immer noch schwierig war, mich in der freien Wahl dann immer durchgesetzt habe. Und ich glaube, ich bin bis heute der Einzige, der sämtliche Weltgesellschaften, die auf diesem Gebiet der Medizin waren, mal als Präsident geführt hat. Also sowohl die Internationale Gesellschaft für Künstliche Organe, die Weltgesellschaft für Blutreinigung, die Europäische Gesellschaft, die Europäische Gesellschaft für Künstliche Organe. Und bin das eigentlich immer in freier Wahl gewählt worden und muss sagen, dass ich natürlich nicht deshalb gewählt worden bin, weil ich gesellschaftspolitisch besonders aktiv war, sondern weil unsere Gruppe ja einiges vorgelegt hatte und wir lange galt Rostock als das Mekka des Organersatzes in der Welt, was dann da sogar dazu geführt hat, auch zu diplomatischen Verwicklungen, dass mein berühmter Lehrer Professor Kolff damals ein Jahr zu uns nach Rostock kam auf seinen Sabbatical. Das hatte in Amerika einen sehr hohe Wellen geschlagen, dass Kolff ein Jahr hier bei mir gearbeitet hat mit seinem Sabbatical. Ja, das lief alles ganz gut. Dann wurde man gefangen und ich wurde dann, ich weiß es noch bis heute, um die gesellschaftliche Seite zu sagen, ich war bis dahin, war ich gesellschaftlich ungebunden geblieben. Dann kam die schwierige Situation der gesellschaftlichen Bindung, Parteimitgliedschaft und so weiter. Und ich weiß noch bis heute, dass Kolff mir dann gesagt hat, ja, wenn du hier bleiben willst, dann musst du auch sehen, dass du Einfluss hast, denn ansonsten läuft in deiner Klinik alles an dir vorbei oder nicht. Na gut, ich hatte alles erreicht. Ich musste mir nicht mehr sagen lassen, dass ich etwas erreichen wollte aufgrund von Parteizugehörigkeit oder gesellschaftlicher Bindung, und bin dann kurz vor der Wende, glaube ich, da reingegangen. Die Frage war dann, 84, glaube ich, war das, ne? Oder meine Frau guckt dahin, die guckt, die weiß das genau. Na gut, dann war man aber erst Kandidat, bevor man dann rein durfte. Ist ja egal. Jedenfalls wurde ich dann relativ rasch etwas konfrontiert. Ich kriegte dann zweimal den Ruf auf den Lehrstuhl an die Charité. Den haben wir beide erfolgreich abgewehrt, weil es ganz klar war, wenn man da auf dem Lehrstuhl an der Charité war, war das höchste Ansehen. Aber gleichzeitig waren sie auch Leibarzt für die hohen Herren der Regierung und das war arbeitsmäßig dann kaum zu schaffen. Insofern hatten wir in Rostock eine ganz gute Ausgangslage, weil die Telefonverbindungen waren außerordentlich schwierig und wenn die Berliner was wollten, dann konnten sie immer sagen, wie bitte, ich verstehe dich nicht, und haben aufgelegt, und bis sie das nächste Mal durchkamen, war ein Tag vergangen. So schwierig war das mit den Telefonaten hier manchmal. Also wir hatten hier wirklich eine Oase hier oben, in der wir wissenschaftlich arbeiten konnten, das muss ich schon sagen. Ja, dann wurde ich aber dann berufen als Präsident des Rates für medizinische Wissenschaften. Das heißt, ich wurde dann verantwortlich für die gesamte Forschung in der DDR. Das war seit 1982, glaube ich. Dann hatte ich die gesamte Forschung in der Verantwortung. Das war auch etwas schwierig, dass das von Rostock aus lief. Das wollte man auch nicht verstehen. Aber ich hatte in der Zwischenzeit eben durch meine internationalen Präsidentschaften ja doch einen relativ großen Freiraum. Also ich konnte mich relativ frei bewegen. Das hat sich auch niedergeschlagen auf meine Mitarbeiter. 73% meiner gesamten Mitarbeiter waren sogenannte nicht-sozialistische Reisekader. Und Insofern hatten wir eigentlich eine sehr gute Beziehung und haben dann sehr intensiv auch für die damalige bundesdeutsche Industrie gearbeitet mit der Entwicklung von neuen Membranen. Ja, dann kam die Wende. In der Wende bildete sich dann in Berlin die Deutsche Akademie der Wissenschaften und dann kam die größte Niederlage in meinem Leben. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften ist vor über 300 Jahren mal von Gottfried Wilhelm Leibniz gegründet worden. Es ist die älteste, hoch angesehene akademische Institution neben der Akademie Française und der Royal Society in Deutschland. Und die machten einen runden Tisch und suchten nun im Rahmen dieser gesamten Wendeerneuerung nach einem neuen Präsidenten. Akademie der Wissenschaften zählte damals 24.000 Mitglieder. Und diese 24.000 Mitglieder bangten natürlich auch um ihre Abwicklung, um ihren weiteren Job. Ja, dann fragte man mich, ob ich als Kandidat antreten wollte vom runden Tisch aus. Ich hatte mir überhaupt keine Chancen ausgerechnet. Ich hatte 5 Gegenkandidaten, die kamen alle aus dem inneren Zirkel der Akademie in Berlin. Und ich war damals Präsident der Europäischen Gesellschaft für Transplantation, für Verpflanzung. Bin dann auf dem Wege dahin in Berlin Zwischenstationen gemacht. Und damals gab es etwas, was in der Wende gab es ja viele sehr interessante Sachen, auch von der Basisdemokratie und so weiter, Sachen, die nachher sich nie wieder dargestellt haben. Da hatte man mit Hilfe der Datenverarbeitung in alle Institute der Akademie hatte man solche Abstimmungswege geschaltet. Und da wurden dann das erste Mal in der Geschichte, in der 300-jährigen Geschichte der Akademie, in diese wurden dann eine Abstimmung gemacht über die Präsidenten durch alle 24.000 Mitarbeiter. Naja, und das, wir waren uns alle einig, wir waren also 6 Kandidaten, dass wir da so ein Eliminationsverfahren haben. Also wer nun das Schlechteste scheidet aus, Sie kennen ja dieses Verhältnismäßigkeitswahlrecht. Und ich war schon auf dem Wege weg, dann kamen die alle hinterhergerannt. Naja, dann hatte ich den Job im ersten Wahlgang mit 84,5% und hatte den Job als Akademiepräsident und bin natürlich da rangegangen an diese Aufgabe mit einer hohen Blauäugigkeit, würde ich es heute bezeichnen, Enthusiasmus. Ich wurde dann adoptiert in den Wissenschaftsrat der Bundesrepublik und ich wurde dann, bevor die Vereinigung kam, in den Grunewald geflogen zu konspirativen Treffs damals mit dem Professor Simon, mit dem ich dann nachher befreundet wurde, dem Präsidenten, um die deutsche Vereinigung vorzubereiten. Ich könnte jetzt über diese Sache reden, das dauert sehr lange, aber die deutsche Vereinigung auf der Wissenschaftslandschaft war grundsätzlich ganz anders vorgesehen. Die ganzen Papiere liegen bei mir zu Hause. War von beiden Seiten ganz anders vorgesehen. Es wurde dann vorgesehen, die sogenannte Evaluierung der ostdeutschen Wissenschaftsinstitute vorzunehmen. Aber wir waren uns einig, es sollte eine Evaluierung der gesamtdeutschen Wissenschaftsszene sein, weil sich natürlich automatisch aus dieser Situation heraus auch Parallelentwicklungen ergaben. Also, ich will die Geschichte nicht weiter erzählen. Ich habe 2 Jahre lang wie ein Berserker da gekämpft für den Erhalt der Akademie. Die ist letztlich daran gescheitert, dass Deutschland, die Bundesrepublik, keine übergeordnete Akademie hatte. Diese Akademie, die traditionelle Europäische Akademie, hatte das Pech, genau wie das Pergamonmuseum, Sitz im Osten zu haben. Und die Bundesrepublik hatte lauter Länderakademien. Und dieses Föderalismusprinzip der Länderakademien hat dann dazu geführt, dass man eigentlich Deutschlands größtes wissenschaftliches Erbe, das kann man so sagen, was es gab. Denn meine Vorgänger im Amt, also gegründet wurde es mal von Leibniz. Meine Vorgänger im Amt waren unter anderem Max Planck, Albert Einstein, Katharina die Große war die erste weibliche Mitglied dieser Akademie. Oswald, Mommsen, ich will nur ein paar nennen. Und wenn sie dann nun plötzlich durch den Lauf der Geschichte, ohne dass sie wollen, auch historisch geworden sind, denn als Abwicklungspräsident, als letzter MI-Präsident in einer 300-jährigen Geschichte sind Sie automatisch derjenige, der bei der Betrachtung der Geschichte auch immer wieder ernannt wird. Und ich habe dann schon gesagt, es ist schon etwas eigenwillig, ein absolutes Universalgenie, wie es Leibniz war, hat sie mal gegründet und ein mehr oder weniger Tetrower Landarzt hat sie dann aufgelöst. Das ist schon ein bisschen schon etwas bizarr für die Geschichte. War inzwischen dann hier auch in Rostock die ganze Wendebewegung mit allen ihren Unruhen gegangen und ich war zur Wahrnehmung der Akademiefunktion war ich freigestellt worden durch die Universität Rostock, dass ich freigestellt war. So nun war das 92, war das alles dann zu Ende. Und dann wollte ich hierher zurück und dann wollte man mich nicht mehr hier. Dann waren hier inzwischen, das waren dann einige, wie soll ich sagen, schwere persönliche Entscheidungen. Es gibt ein Sprichwort von Nietzsche, das ich hier vielleicht in den Raum stelle, mehr nicht. Und dieses Sprichwort von Nietzsche heißt, man muss aufpassen, dass große Dankbarkeit nicht in Rachsucht umschlägt. Und es war dann zum Beispiel, kriegte ich meine Klinik, wurde damals abgestimmt werden, und, ob die Chefs behalten wollten oder nicht. Na gut, meine Klinik hatte dafür gestimmt, dass ich bleiben durfte. Aber dann fand man raus, dass die Wahlbeteiligung da dran nur 50% war und demzufolge musste ich also weg. Gut, ich habe dann ziemlich schwierige Sachen gehabt. Dann kam die ganze übliche Stasi-Geschichte, die für mich natürlich ganz irrelevant war, die mir aber ein ziemlich schweres Trauma und auch Verhältnis versetzt hat, weil ich ja als der Verantwortliche für die gesamte Forschung in der DDR ja automatisch diese ganze Geheimhaltungsphobie, die die DDR ja hatte, da sind wir immer dann vorbeigegangen an der Geheimhaltungsphobie. Wir durften zum Beispiel keine wissenschaftlichen Arbeiten in westdeutschen Zeitschriften veröffentlichen. Aber wenn wir die in Englisch geschrieben haben und haben die nach England oder Schweden oder was geschickt, dann war das gar kein Problem mit dem gleichen Inhalt. Also das waren solche phobistischen Situationen. Und ich hatte dann zu der Zeit damals auch eine Akte. Ich habe mich sehr gewundert, wieso das da war, weil sich darin auch nichts fand, was von mir war. Und dann hatte ich dann soll es damit auch genug sein, hatte ich ein sehr bewegendes Erlebnis, oder wir beide, meine Frau und ich, weil wir beide natürlich uns auch zutiefst in der Wertschätzung getroffen fühlten. Wir hatten dann, war es Heiligabend oder Weihnachten? Als Seidel kam. Ja, also in der Weihnachtszeit, ja. Ach so, die Kündigung kam halt, ja. Okay. Aber dann in der Weihnachtszeit kam dann plötzlich jemand bei mir an und jede Einrichtung hatte einen sogenannten Sicherheitsbeauftragten. Früher, wenn sie große Forschung machten, hatten sie Sicherheitsbeauftragte. Diese Sicherheitsbeauftragten guckten dann, ob sie auch ihre Forschungsberichte mit den entsprechenden vertraulichen Dienstsache oder geheime Verschlusssache oder sowas versahen. Und dann kam ich will den Namen nicht nennen, der damalige Sicherheitsbeauftragte war dann etwas sehr gerührt, ein bisschen zu Tränen, und überbrachte mir dann einen Zettel, auf dem dann stand, dass er also eidesstattlich sich erklärt und sich entschuldigt, dass er unwissentlich über mich eine Akte angelegt hätte für seine eigene, für seine eigene Karriere, denn das war dann für die Einzelnen auch immer ganz bedeutend für die Karriere. Na gut, das habe ich alles noch liegen. Die Uni, die meinte, sich dann von mir trennen zu müssen. Ich habe dann dagegen geklagt. Wir haben vor Gericht dann auch im Arbeitsgericht Recht bekommen. Aber ich hatte eine Situation, und da will ich dann auch mit schließen, die war grundsätzlich anders wie mancher andere, der hier sitzt. Ich hatte eine Situation, ich konnte mir aussuchen, wo ich hingehen wollte. Ich war natürlich durch die Situation mit der verlorenen Schlacht, mit dem Geschäft, mit der Akademie, die ich letztlich dadurch verloren habe, dass ich in einem Kamingespräch Herrn Kohl meine Unterschrift verweigert hatte für die Auflösung dieser Akademie. Aber wie gesagt, darüber können wir uns gerne irgendwie nochmal extra unterhalten. War dies für mich eine ganz schwierige Situation hier, weil sie für mich völlig aus dem Blauen kam. Wir waren damals alle bereit, wir haben uns alle gefreut, also die ein bisschen denken konnten, haben uns alle gefreut über die Vereinigung. Es gab keinen von uns damals, der was dagegen hatte. Und wir waren alle hochgradig motiviert zu zeigen, dass wir auch was konnten. Denn das Problem, was wir ja heute sehen, ist ja einfach die Verneinung der Biografien und der Verzicht in der Vereinigung der Bundesrepublik auf das Wissenschaftspotenzial der DDR, was ja nicht ganz klein war. Meine ganzen Mitarbeiter, die sind jetzt weg, die haben hohe Positionen. Einer ist Präsident der Donau-Universität in Krems, der andere ist Vizerektor, der dritte, ich habe eine Latte meiner Mitarbeiter, die ja auch alle den... Es war ganz klar, es spielte bei dieser ganzen Sache natürlich auch ein großes Denken um Konkurrenz und Konkurrenzausschaltung mit, denn unsere Klinik wurde dann sofort zerschlagen. Das hieß dann also entsprechend, Naturwissenschaftler haben in der Medizin nichts zu suchen, jetzt hat man das wieder neu entdeckt. Ich sage das alles emotionslos und ich bin auch damit durch. Wie gesagt, ich konnte mir aussuchen, wo ich hingehen wollte. Das war mein großer Vorteil. Ich habe dann eine Professur an der Universität in Bologna angenommen. Die Professur habe ich heute noch. Ich komme gerade zurück. Ich habe gerade 4 meiner Doktoranden dort Promotionsprüfung abgenommen in Bologna. Habe dann nach der Wende etwas Interessantes erlebt. Es gab dann von allen große Protestbriefe nach Schwerin und die Antwort unserer damaligen Schweriner Wissenschaftsministerin an die Leute war, sie hätte für diese rund 300 Protestbriefe, die von Akademiepräsidenten kamen, von Nobelpreisträgern und von Präsidenten von Gesellschaften, dafür hätte sie einen Schuhkarton. Na gut, das war damals so die Zeit der Wende. Da ist das dann auch alles drin gelandet. Und ich habe mich aber nie von Mecklenburg trennen können. Ich habe mich niemals von Mecklenburg trennen können. Ich bin dann nach Bologna gegangen. Ich habe dann mit meinem japanischen Kollegen die Forschungsleitung seines Betriebes übernommen. JMS heißt Japan Medical Supply. Das ist das japanische Siemens mit 20.000 Mitarbeitern in der Welt. Das habe ich dann forschungsseitig geleitet. Dann war ich in China längere Zeit. Ich bin heute in China noch Direktor Ehrenhalber des Nationalinstitutes für Molekularbiologie in China. Ich hatte dann an der Strathclyde University in Glasgow eine Professur für Medizintechnik. Also ich habe jetzt schon ein relativ bewegtes Leben gehabt, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, die Verletzung von damals, die besteht nach wie vor oder bestand. Ich bin dann zurückgekommen nach Mecklenburg. Die Landesregierung hat sich dann offiziell bei mir auf einer Geburtstagsfeier entschuldigt. Die Universität hat sich dann halbherzig auch nochmal entschuldigt bei der nächsten Geburtstagsfeier. Und in der Zwischenzeit bin ich nun Berater der Bundesregierung für den Aufbau Ost geworden, bin also in den Beraterstab berufen worden, bin in der Zwischenzeit ja nun hier im Lande der Vorsitzende des Kuratoriums Gesundheitswirtschaft. Das ist das, was das Land sich auf die Fahne geschrieben hat, Gesundheitsland Nummer 1 zu werden, und bin der Vorsitzende des Biocon Valley Verbundes. Das ist das ganz große Netzwerk, was wir hier haben in der Biotechnologie, und jetzt bin ich auch noch Gründungsrektor der ersten europaweiten Großuniversität, der Skanvald-Universität im skandinavischen Raum geworden. Das ist alles in den Augen meiner Frau völlig idiotisch und viel zu viel, dass ich das nur mache. Aber am schlimmsten ist es in den Augen meiner Frau noch, dass ich mich immer noch um den Fußball ärgere. Aber schließlich habe ich den vor 42 Jahren in diesem Club mal gegründet. Und okay, danke, das war's.
Vielen Dank. Wir begannen mit Fußball, haben mit Fußball geendet. Es ist aber nicht unser Thema. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Ich habe jetzt Jörn Wüstenberg und dann habe ich Hilde Michael als Zweite, wie immer. Das ist in Ordnung. Ja. Jörn Wüstenberg, bitte.
Ja, vielen Dank für den Vortrag.
Ich habe eine Frage zur Ausrichtung und zum Spannungsfeld zwischen der Exzellenz in der Forschung, die ja deutlich gewonnen zweifellos da war, und den Eingriffen der Politik. Also Sie haben ja die Metapher der Oase verwendet, um das zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, Sie hatten ein Maß an Freiheit, das es sonst fast gar nicht gab, wenn man ihn in dieser Weise natürlich auf den Status gebracht hat. Können Sie also vielleicht generell sagen, wo es Eingriffe gab, die man benennen könnte, die jetzt nicht nur in der Ineffizienz der Verwaltung lagen, sondern welche konkreten Absichten gab es von Seiten des Staates, sie zu reglementieren?
Ja, also ich kann das untersetzen. Ich sage das immer wieder, ich war in einer Situation, ich war natürlich auch aufgrund der Ergebnisse meines Forschungsteams zu einer Art, ja, wie soll ich mal sagen, so wie so die Sportler, die bei der Olympiade irgendwas gewonnen hatten, war ich dann auch so einer geworden, den man ganz gerne präsentieren konnte, vor allen Dingen auch noch dadurch, dass ich ja nun immer in der, das war ja die lächerliche Seite der DDR, dass ich in diesen internationalen Wahlen um die internationalen Präsidentschaften, das ist ja was, immer gegen die Bundesrepublik gewonnen hatte. Viermal. Das war so ungefähr wie das Fußballspiel damals mit dem Tor von Sparwasser. Na gut, also ich hatte freie Räume und ich hatte Mitarbeiter, die diese freien Räume auch damit genutzt haben, dass sie wirklich hervorragende Arbeit geleistet hatten. Außerdem muss ich sagen, aus meiner Position heraus als Präsident des Rates für medizinische Wissenschaft, die Medizin und die medizinische Forschung hatte gegenüber den anderen Forschungsbereichen, wenn ich das einmal so global sage, weitgehend auch größere Freiräume. Sie hatte eindeutig größere Freiräume. Die Freiräume der medizinischen Forschung waren einfach begrenzt durch die Verfügbarkeit der sogenannten harten Währung. Wir hatten in der Medizin, hatten wir praktisch unlimitiert DDR-Geld zur Verfügung, aber wir hatten eine sehr, sehr starke Limitierung von bundesdeutschen Mitteln. Wir haben diese Limitierung, ich weiß es noch wie heute, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, wir hatten einen sehr berühmten Wissenschaftler, der eigentlich Physiker war, oder eigentlich war gar nichts, er hat überhaupt nichts abgeschlossen, das war Manfred von Ardenne. Der kam dann ja zurück und ich habe mit Herrn von Ardenne viel zu tun gehabt, auch so als Gegenpol, weil Manfred von Ardenne war einer der genialsten Leute, unabhängig von jetzt, hat nie ein Examen in seinem Leben gemacht. Ist der Erfinder des Fernsehens, ist der Erfinder des Elektronenmikroskops und hat nur deshalb die Nobelpreise damals nicht gekriegt, weil er DDR-Bürger war, das ist so. Nobelpreise sind auch etwas Politisches, ich habe das ja im Kolf jetzt gesehen. Und Manfred von Ardenne kam damals aus Amerika, Russland zurück, wo er ja da entscheidend mit beteiligt war am Aufbau der ganzen Atomsituation in Russland. Er war derjenige, der bei der Feier zur Kapitulation damals des Dritten Reiches als eine der Trophäen gezeigt wurde. Er saß neben Stalin in dem Bolschoi-Theater. Das war damals so ein Tausch. Ich habe mit Werner von Braun darüber lange geredet. Werner von Braun mit seiner etwas gefärbteren Vergangenheit als Erfinder von V2, den hatten sie getauscht, Ardenne gegen von Braun, die Amis und so, so wurde damals verhandelt. Ja, so war das damals. Ne? Und Ardenne kam zurück und kriegte dann hier die Zusage, weil er sich entschieden hat, in die DDR zu gehen und nicht in die Bundesrepublik, kriegte dann die Zusage von unlimitierten finanziellen Mitteln. Und da war er, wie darf ich mal sagen, relativ rücksichtslos. Und ich musste also immer, wir hatten für die medizinische Forschung einen bestimmten Bereich an sogenannten Devisen zur Verfügung. Und wenn Herr von Ardenne sagte, er brauchte für eine seiner nicht immer ganz wissenschaftlich belegten Ideen, brauchte er Geld, dann ging mir das verloren für die Grippeforschung und so weiter. Deshalb waren wir ständig in einem Kontakt. Und das ist so ein Beispiel, das war eine politische Entscheidung, weil Ardenne hierher kam und sie hat sich dann über die ökonomische Seite umgesetzt. Eine zweite Situation, die mich in der Medizin immer außerordentlich bedrückt hat und letztlich auch eine politische Entscheidung insofern war, war, wenn wir etwas gemacht hatten, etwas umgesetzt haben, fanden wir kaum risikobereite Partner in der Industrie. Wir hatten eine Situation, die war eigentlich ja hanebüchen. Wir hatten ein fertiges Ergebnis, ein fertiges Forschungsergebnis, das darauf wartete, in ein Produkt umgesetzt zu werden. Und dann haben wir die Industrieleute in den Rat für medizinische Wissenschaft geholt und wussten schon, dass die vorher eine interne Beratung hatten für die Argumente, warum sie das nicht umsetzen konnten. Das hatte etwas zu tun mit dem Prämiensystem und mit all dem, auch mit der Risikobereitschaft. Das war unser ganz Großes. Und ob Sie es glauben oder nicht, für uns in Rostock war das dann nachher plötzlich eine sehr positive Situation, positiv in dem Sinne, weil dann in den letzten Zuckungen der DDR, als wir aus jedem Gulli den letzten Groschen rausgeholt haben, in diesen letzten Zuckungen der DDR machten wir einen sogenannten immateriellen Export, hieß das. Das heißt also Forschungsleistungen oder Leistungen, die in Produkten bestanden, die haben wir dann in den Westen verkauft und dafür hat dann Schalk mit seinem Imperium das Geld an Land gezogen. Und wir durften dafür dann die Ergebnisse irgendwie bringen, also reisen oder sowas. Aber nichts ist ja, der Vorteil von Diktaturen ist ja auch, dass sie die ganz gut bescheißen können. Entschuldigung. Und zwar gehen Sie mal immer davon aus, dass Politgewaltige ja wenig fachliche Ahnung haben. Und wir hatten, und das war ganz gut aufgrund der Position, dass wir diese Weltgesellschaften mitbestimmten und die wussten, was wir hier hatten, haben wir Verträge gemacht mit Firmen aus dem Ausland, dass wir für die zum Beispiel Dialysemembranentwicklungen gemacht haben oder so etwas. Und dann haben wir die Stundenlöhne vorgegeben. Und diese Stundenlöhne hatten wir aber in der Direktverbindung mit den Partnern drüben etwas nach oben reduziert, wollten dafür aber kein Geld haben, sondern Ausrüstung. Und das war dann nachher, diese Apparate wurden dann reingebracht und wurden auch zollmäßig nicht bearbeitet, da sie ja für die Erfüllung dieser Aufgabe waren. Und auf diesem Weg, muss ich sagen, war zur Zeit der Wende unsere Klinik hier in Rostock besser ausgerüstet als die damals vergleichbaren Kliniken in Hamburg und so weiter. Also das mit entsprechenden Apparaten und Maschinen. Und das war auch das große Glück, dass meine Kollegen damals, die dann alle ja auch weggejagt wurden, einfach das alles beherrschen und deshalb sehr gut Stellen bekommen haben. Die anderen Bereiche der Wissenschaft, ich bin dann noch ganz kurzfristig, bin ich ja dann noch Präsident gewesen des Forschungsrates der DDR und Vizepräsident für die gesamte. Die anderen Bereiche, vor allen Dingen die Geisteswissenschaften, die waren da in einer ganz anderen Situation. Das ist ganz klar. Aber die Medizin war ja auch so ein bisschen, so ein bisschen Vorzeigefeld für die DDR, auch in der Organisation und so weiter.
Vielen Dank, Hilde Michael.
Gemerkt, wie die Staatsmacht versucht, die Wissenschaft und das wissenschaftliche Wirken zu beeinflussen, vielleicht auch in Kontakt mit Auslandskontakten.
Also mit Sicherheit, aber sehen Sie, unsere wissenschaftliche Forschung in sich war ja im Grunde genommen politisch, wenn Sie so wollen, uninteressant. Was wir in wissenschaftlicher Forschung gemacht haben, also wenn wir ein neues Medikament und so weiter entwickeln wollten, das war ja nun ideologiefrei, weil es einerseits etwas war, was in der Medizin wesentlich war und zweitens sich für die DDR über diese Sachen immer auch ein Exportpotenzial erschlossen hat. Das war also in der Beziehung von der Zielsetzung her. Wir haben das immer verteidigt. Also die Forschungsorganisation der DDR war so, wir hatten sogenannte Hauptforschungsrichtungen. Davon gab es 10 Hauptforschungsrichtungen und darunter gab es Forschungsprojekte. diese Hauptforschungsrichtungen, die bekamen die höchste finanzielle Zuwendung, die Forschungsprojekte waren etwas weniger. Die Ausrichtung dieser Hauptforschungsrichtungen und Forschungsprojekte, die war mit Sicherheit auch etwas, ich will nicht sagen politisch, aber gesellschaftssystemmäßig bedingt. Wir hatten zum Beispiel keine Möglichkeit, ein eigenes Forschungsprojekt Umweltmedizin zu gestalten. Das gab es nicht, sondern wir mussten das dann, die ganzen Umweltmedizin in anderen Forschungsprojekten verstecken. Aber wir haben dann in der Führung dieser Forschungsprojekte, die wurden dann verteidigt vor dem Rat für medizinische Wissenschaft. In dem Rat für medizinische Wissenschaft saßen dann auch immer die Vertreter der sogenannten gesellschaftlichen Organisationen, hieß das. Aber also bei mir hat eigentlich in meinem Rat für medizinische Wissenschaft, das wäre nicht korrekt, wenn ich sagen würde, dass da einer irgendwie dazwischen gequasselt hat. Wäre ihm auch nicht gut bekommen.
Ja, jetzt habe ich Christian Hall und dann Christian Zahrendt. Christian Hall.
Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, wir haben ja das letzte Mal Ihren Kollegen Ingo Richter hier, der ja sehr aktiv in der Wendezeit hier in Rostock sich für den Umbruch eingesetzt hat. Und Sie waren ja sicherlich auch eingespannt bei der Akademie. Aber haben Sie dort auch irgendwie Möglichkeiten gehabt oder haben Sie sich dort auch engagiert, wäre die erste Frage. Die zweite Frage, Sie haben davon gesprochen, dass es vielleicht günstiger gewesen wäre, den Wissenschaftsbereich gesamtdeutsch zu evaluieren und zu versuchen, das Beste daraus zu machen und nicht nur hier in der DDR in Ehrenkommission und solche Dinge einzusetzen, sondern insgesamt zu schauen und eine Bilanz zu ziehen. Wie wurde das aufgenommen und wie wollten Sie das eigentlich durchsetzen?
Jo, soll ich gleich oder wollen Sie ein paar Fragen antworten? Also die erste Frage ist einfach standortmäßig dadurch bedingt, dass ich ja dann 89 zum Präsidenten gewählt wurde, am Ende 89 und in Berlin war. Und meine Aufgabe, hier war ich freigestellt, und meine Aufgabe, wie ich sie gesehen habe und wie sie auch von all denen, die mich gewählt haben, gesehen wurde, war, diesen Bereich, diesen Wissenschaftsbereich Akademie der Wissenschaft herüberzubringen und herüberzuretten in die Bundesrepublik. Ich sagte Ihnen schon, dass wir im November 89 nach West-Berlin in Grunewald geholt wurden. Im November 89 haben wir mit dem damaligen Präsidenten des Wissenschaftsrates, damals Professor Dieter Simon, aus der DDR waren ich dazugeladen und ein Kollege aus Halle, der damals der Leopoldiner Vorstand, Professor Pathier, und aus der Bundesrepublik war eben der Chef vom Wissenschaftsrat, Professor Simon, und dann ein Professor Zapf und so weiter. Und wir haben uns damals sehr freundschaftlich und sehr positiv darüber unterhalten, wie wir versuchen wollten, die deutsche Wissenschaftslandschaft zusammenzubringen. Weil diese Leute natürlich auch genau wussten, dass es in der DDR Institute gab, vor allen Dingen an der Akademie der Wissenschaft, die wissenschaftlich in keiner Weise sich zu verstecken brauchten und teilweise sogar ja, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Astrophysik, in der Plasmaphysik und so weiter, deutlich besser waren als die in der Bundesrepublik. Da hatten wir gesagt, wir wollen eine gesamtdeutsche Evaluierung haben, damit zum Beispiel Doppelinstitute, es bestand ein Institut für Plasmaphysik hier bei uns, das ist jetzt so in Greifswald, eins bestand in Tübingen, nur um mal solche Beispiele zu sagen. Wir wollten die evaluieren mit einer gesamtdeutsch zusammengesetzten Evaluierungskommission. Anfangen wollten wir in der DDR, in der Akademie. Es ist da auch gelaufen. Inzwischen hatte sich die politische Bewegung ja etwas anders entwickelt und dann, nachdem die DDR-Institute evaluiert wurden, wurde dann politisch gesagt, jetzt ist Schluss, und die bundesdeutschen Institute wurden nicht evaluiert. Ich habe versucht, den Bereich der positiv evaluierten Akademieinstitute, und da muss ich sagen, da habe ich persönlich einen großen Fehler gemacht, den ich mir auch anlaste. Wir waren in der DDR immer so erzogen, nach dem Motto, Herr Lehrer, ich bin der Beste. Ich weiß alles, ich bin der Beste, so ungefähr. Und ich hatte damals den entscheidenden Fehler gemacht und hatte die besten Akademieinstitute zuerst zur Evaluierung vorgestellt. Und die Evaluierung dieser ersten Akademieinstitute hat ein solches Erdbeben unter den Evaluierern verursacht, vor allen Dingen aber unter der sogenannten damals unheiligen Allianz. Also das war die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer, Helmholtz, alle die da waren. Und die waren sowas von überrascht, denn die Kenntnis über das, was in der DDR war, war in Schweden, in Dänemark und so weiter sicherlich größer als in der Bundesrepublik. Während unsere Kenntnis, was in der Bundesrepublik war, hier sehr viel größer war. Das ist so und das ist jetzt auch, stelle ich einfach so in den Raum und stehe auch dazu. So, dann war ich mit dem damaligen Wissenschaftsminister, mit Herrn Professor Terpe, damals Mathematiker, an der Universität in Greifswald und der Vater von unserem Herrn Dr. Terpe, der jetzt ja für die Grünen im Bundestag sitzt, war ich mit Professor Terpe dann zusammen und ich war dann auch beteiligt an der Ausarbeitung des deutschen Einigungsvertrages. Und es ging uns darum, für Deutschland diese Akademie der Wissenschaft zu retten. Dass wir damals nicht ganz falsch waren, ich will das nur auch als Randanekdote erzählen. Ich war, ja, was haben wir heute? Heute haben wir Freitag, ja. Ich war am Montag in Berlin eingeladen, dort von der Bundesregierung zu einer Diskussion über die Gesundheitswirtschaft in Deutschland oder über den Aufbau der Gesundheitswirtschaft. Und da war mein Nachfolger im Amt, wenn Sie so wollen, denn die Deutsche Akademie der Wissenschaft wurde dann ja auf eine regionale Akademie runtergebrochen als Berlin-Brandenburgische Akademie. Und mein Nachfolger im Amt, Professor Stock, der saß da und da ging es dann auch um die deutsche Einheit. Und ich kann ihn nur zitieren. Natürlich war das für mich eine gewisse Genugtuung, aber es war keine Befriedigung. Herr Stock sagte dann dort in der Runde der hohen Regierungsleute, ja sehen Sie, dort sitzt Herr Klinkmann, er ist der lebende Beweis für die entscheidenden Fehler, die wir in der deutschen Vereinigung gemacht haben. Weil heutzutage Deutschland keine einstimmige Stimme in der Wissenschaftslandschaft nach außen hat. Die Franzosen haben ihre Akademie Française, die Engländer haben ihre Royal Society. Deutschland hat keine einheitliche Wissenschaftsstimme nach außen. Und das wird von den Betroffenen als Nachteil empfohlen. Ich hatte damals einen Vorschlag gemacht. Ich hatte gesagt, gebt diesen positiv evaluierten Instituten der Akademie der Wissenschaft eine Chance, dass diese positiv evaluierten Institute sich gleichberechtigt einbringen, neben der Max-Planck-Gesellschaft, neben der Fraunhofer-Gesellschaft und so weiter, als Leibniz-Gesellschaft und dann sich beteiligen an dem Wettbewerb um die Einwerbung von Forschungsmitteln. Lasst sie zusammen und macht das so. Ich habe lustige Erlebnisse gehabt, also der damalige Chef der Max-Planck-Gesellschaft war Herr Professor Zacher aus München, ein Urbayer, richtiges Urvieh, wir sind später sehr gute Freunde geworden. Der blaffte mich dann an und sagte, Herr Klinkmann, saublöd sein's. Die DDR ist doch weiter nichts als eine Wüste in der Wissenschaft. Und da habe ich ihm damals geantwortet, und das wird heute teilweise immer noch mal zitiert, wenn Sie Naturwissenschaftler sind, Herr Zacher, dann wissen Sie, dass in jeder Wüste Oasen sind. Und Oasen zeichnen sich dadurch aus, dass diese Oasen sehr besonderes und sehr wertvolle Spezies haben, sowohl tiermäßig als auch fruchtmäßig. Und das ist immer noch besser, als wenn ein Ochse auf eine bayerische Bergwiese zertrampelt. Na gut, das war nur so der Stil unserer Auseinandersetzung damals. Da gibt es noch viele schöne Geschichten darüber. Und das ist dann, ich bin dann mit diesem Vorschlag zu den sogenannten Kamingesprächen gegangen. Die Kamingespräche waren die Gespräche von Bundeskanzler Kohl mit dem damaligen Wissenschaftsminister Riesenhuber. Und wir sind da hingegangen und da wurde plötzlich aus dieser unheiligen Allianz, als ich das vorstellte, die im Wissen nun über die Evaluierungsergebnisse wurde aus dieser unheiligen Allianz, die sich untereinander immer bekriegt haben, heute tun sie es ja wieder, wurde dann plötzlich eine sehr große Einheit, weil die sich alle schon ihre einzelnen Filetstücke aus diesen Akademiesachen schon irgendwie zugeordnet hatten, die sie dann nachher ja auch übernommen hatten und haben wollten. Die waren ja auch, die Akademie der Wissenschaft war konkurrenzmäßig ausgerüstet. Das war einer der ganz großen Fehler der DDR, dass man die Forschung ja weitgehend aus den Universitäten herausgenommen hatte, bis auf die Medizin. Die Medizin war an den Universitäten. Alle andere Forschung war weitgehend zentralisiert nach dem sowjetischen Vorbild an der Akademie. Und dadurch waren die natürlich rein arbeitsmäßig in einer, ja, auch in einer Oaseneinrichtung. Ich meine, unsere derzeitige Bundeskanzlerin war ja noch meine Angestellte, die war ja Physikerin an der Akademie damals, als junge Physikerin. Und Herr Thierse war bei uns Kunstwissenschaftler, also ich kann die ganze Palette durchzählen, aber okay.
Christian Zahrend? Ja, was ganz anderes. Die Anekdote von dem Kücherdenkmal ist vorne abhanden gekommen. Und die Tasche hier in
Ja, kann ich? Also das war in einer ganz jungen Zeit, als ich, da war ich noch Student und hatte dieses sogenannte Leistungsstipendium, dieses Olympiastipendium und so weiter. Und da war hier ein Besuch von, ich weiß gar nicht, wie weit das war, ein Besuch damals vom Staatsratsvorsitzenden hieß es ja. Wir hatten ja, wenn Sie mal hineinsehen in die Geschichte, haben wir ja hier oben relativ wenig, also im Verhältnis zum südlichen Teil der DDR, waren ja hier oben relativ wenig die hohen Herren zu Besuch bei uns. Ich glaube, Honecker ist nicht ein einziges Mal offiziell in Rostock gewesen, nicht ein einziges Mal in seiner gesamten Amtszeit. Und wir hatten damals also eine Art Bilderstürmerei. Eine Bilderstürmerei in dem Sinne, dass ja die Geschichte damals galt es nicht. Es galt ja deutsche Geschichte, vor allen Dingen schon gar nicht so preußische Geschichte, das war Militarismus, das hat sich ja später geändert, dann hatten wir das ja wieder entdeckt, aber zur damaligen Zeit war das nicht. Und dann, der Blücher stand damals auf diesem Platz, auf dem er heute auch steht, der Universitätsplatz, aber dieser Platz war damals, wenn Sie so wollen, etwas noch nicht ganz so sauber. Also Blücher war ziemlich, stand hinter so hohen Fliederbüschen und so weiter, war wenig zu sehen. Und Ulbricht wurde damals empfangen in dem Barocksaal, der da drüben ist, der heute leider ein bisschen verkommen ist, in dem Barocksaal. Und auf dem Wege zum Hauptgebäude der Universität wurde ihm dies und das gezeigt. Und jeder hatte nun die Hoffnung, dass er dieses Blücher-Denkmal dann nicht sieht, ne? weil das damals die Zeit war der Entfernungen. Aber er war ja so ein ganz gewitzter, hatte so kleine Augen und ging dann da ins Theater und dann mit einmal blieb er stehen und dann im schönsten Sächsisch, ich kann das nicht, deshalb will ich es gar nicht imitieren, wer ist denn das? Er hatte ja eine etwas erhöhte Stimmlage auch. Wer ist denn das? Fürst Leberecht von Blücher, Herr Staatsratsvorsitzender. Fürst Leberecht von Blücher? Wieso? Marschall vorwärts, Herr Staatsratsvorsitzender. Marschall vorwärts? Marschall vorwärts? Und da war ein junger Historiker, also Sie sehen, wie Historiker die Geschichte bewegen können, der ihn da führte. Und der sprang dann ein und sagte, ja, Herr Staatsratsvorsitzender, Marschall vorwärts, das ist derjenige, der dem russischen Zar zur Hilfe gekommen ist bei der Schlacht bei Waterloo, um Napoleon zu besiegen. Oh gut, kann stehen bleiben. Und damit war das Schicksal des Blücher-Denkmals besiegelt. Ich höre das noch wie heute, ich stand zwei Stücke daneben. Oh gut, kann stehen bleiben. Sehen Sie, das ist ja im Grunde genommen etwas zum Schluss, was ich so sehr bedauere. Wenn wir Franzosen werden oder Engländer, wir werden ja mit unserer deutschen Vergangenheit nicht so bitter ernst und im Sinne der gegenseitigen Beschuldigung umgegangen. Wir sind ja Weltmeister im Bemitleiden und im Beschuldigen. Und die Franzosen, die hätten solche Sachen ganz elegant gelöst und hätten sich gemeinsam darüber amüsiert und gelacht.
Jetzt habe ich Daniel Kötzing.
Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie im Zuge der deutschen Einheit auch in Rostock mit einigen doch zweifelhaften Entscheidungen konfrontiert worden sind. Wie begründen Sie die?
Kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich begründe sie aus zweierlei Sachen. Ich begründe sie einerseits aus der Situation, der damaligen Situation heraus. Und das ist für Sie historisch ja gesehen ganz wichtig, dass man bei historischen Ereignissen auch immer die Situation in Betracht zieht. Also ich begründe sie aus der Situation heraus. Ich begründe sie sicherlich auch aus, das sei mir erlaubt zu sagen, aus einer menschlichen Neigung des Neides heraus. Denn wenn Sie eine solche etwas herausgehobene Funktion haben und wenn Sie auch gegenüber anderen im Vorteil sind, dass Sie reisen konnten und so weiter nicht, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt, wenn Sie dann keine Antikörper erzeugen würden. Und das ist mir dann auch sehr deutlich in dieser Ehrenkommission gesagt worden. Da wurde mir gesagt, ja, also, die konnten sich ja dann gar nicht lassen. Ja, wir haben uns so immer geärgert, dass sie immer darüber erzählen konnten, wo sie gewesen sind. Ich habe immer versucht, meinen Studenten ein bisschen, und das werde ich heute immer noch angesprochen, von meinen Sachen mitzubringen, weil ich mich auch völkerkundlich immer ein bisschen befasst habe. Ich war ganz jung damals und bin am Amazonas da umhergefahren, habe einen Film gedreht dafür und Krokodile gejagt, mit den Indianern zusammengelebt. Dann war ich bei den Navajos, als die da ihren Kampf gemacht haben um die Überlebenszeit. Naja gut, wissen Sie, wenn Sie so ein langes Leben haben, haben Sie viel erlebt. Das ist so. Und dann hatte ich das immer mitgebracht und habe dann immer Weihnachtsvorlesungen gehalten an der Klinik. Und diese Weihnachtsvorlesungen hatten so einen gewissen Ruf. Also da war dieser große Hörsaal in der inneren Medizin immer schon Stunden vorher voll. Und habe dann immer versucht, ein bisschen von dem rüberzubringen zu meinen jungen Studenten, was denen nicht möglich war. Das hat damals schon, was heiß ich was, aber es hat offensichtlich sehr viel mehr Antikörper hervorgerufen, als dass man das so angesehen hat. Das war das eine. Das zweite war, dass, das muss ich leider sagen, ich habe ja eine Kündigung bekommen wegen, was stand in der Kündigung, kriegt die Heilige Abend, was stand drin? Nicht geeignet aus fachlichen Gründen. Ja. Ich habe eine Kündigung gekriegt. Nicht geeignet aus fachlichen Gründen auf der Basis von fachlichen Gutachten, die Kollegen aus der alten Bundesrepublik gemacht haben. Ja, das sowas nenne ich schlicht und einfach Rache. Mehr ist es nicht. Schlicht und einfach Rache. Und wie gesagt, manche andere hat es in den Selbstmord getrieben, das wissen Sie. Wir haben eine hohe Rate an Suiziden gehabt zur damaligen Zeit. Manche andere sind nie wieder davon hochgekommen. Frau Hartwig weiß das am besten aus den Archiven. Ich hatte den großen Vorteil, deshalb sage ich das immer wieder, ich konnte sagen, leck mich mal, Entschuldigung, ich kann dies oder das oder so machen. Ne? Auch wenn wenn das natürlich sehr vordergründig war, denn Verletzung war schon da.
Weitere Wortmeldung? Jetzt habe ich Heiko Maaskind, dann noch Jan Wüstenberg. Ja, Heiko?
Ja, ich habe eine kurze praktische Frage. Sie hatten gesagt, dass Sie relativ früh, dann, als Sie in den USA waren, dort eine Professur bekommen haben.
Ja.
Auch mit einem relativ hohen Gehalt, was Ihnen zumindest angeboten wurde. Durften Sie diese Devisen behalten oder mussten Sie über den Rückgang abgeben?
Nee. Also erstens, das Gehalt habe ich ja dann nicht bekommen, weil ich nicht da geblieben bin. Aber das andere Gehalt, was ich hatte, das wurde in die, ich durfte also ein sogenanntes Taschengeld behalten, das sich an die Lebenskosten orientierte. Und der Rest wurde abgeführt an die, wie heißt das, das Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen der Deutschen Demokratischen Republik durch die Amis. Und ich behielt einen, seien Sie sicher, mein Chef, Professor Kolff, hatte mir so viele zusätzliche Gastvorlesungen besorgt, die nicht offiziell registriert waren, dass ich nicht schlecht gelebt habe da.
Jan Wüstenberg?
Ja, ich hab noch zwei Fragen, vielleicht zum Abschluss.
Ja.
Sie haben gesagt, zu Anfang waren Sie gerade wieder zurückgekommen in die DDR, auch aus einer Überzeugung. Zum einen natürlich auch aus der privaten, aus einer Anbindung an einen Mecklenburg. Wie hat sich die gewandelt? Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie ist sie im Grunde durch die Zeit verändert worden?
Ja, ich habe darüber und ich denke darüber heute auch noch sehr viel nach, Herr Wüstenberg, ohne dass ich heute schon eigentlich zu einer abschließenden Meinung für mich gekommen bin. Ich habe bedingt auch dadurch, dass ich ja nun einfach durch die Möglichkeiten der DDR diese Karriere nehmen konnte, hatte ich zweierlei Sachen. Ich war fest davon überzeugt, dass die DDR in der Hinsicht der bessere Staat war. Der Staat war den Leuten, die eben ökonomisch nicht in der positiven Situation waren, alle Chancen eingeräumt haben. Davon war ich fest überzeugt. Ich, auch bis heute noch, wäre das nicht ehrlich, wenn ich das nicht sagen würde. Ich habe ein Gefühl der Dankbarkeit verspürt gegenüber denen, die mir das möglich gemacht haben, diese Karriere einzuschlagen und einzunehmen. Dieses Gefühl der Dankbarkeit, das habe ich heute auch noch. Und ich habe ja miterlebt die Wellenbewegung, die es in der DDR gab. Es gab eine sehr schlimme Zeit, da war ich an der Oberschule. Ich sage das immer nicht, wissen Sie, bestimmte Sachen sagt man einfach nicht gerne, weil einem dann sofort irgendwie untergestellt wird, ja, das ist so. Ich bin mal von der Oberschule geflogen, weil ich in der jungen Gemeinde war. Da konnte ich ein Jahr nicht auf der Oberschule sein. Aber das jetzt nur auf Ihre Frage hin. Das war in einer Zeit, als mein Schwiegervater, damals eine ganz schwere Situation hatte, der war selbstständiger Lebensmittelhändler. Das war diese Zeit, wo der sogenannte Stalinismus sehr hochzog, wo auch hier diese ganzen Sachen waren, Aktion Rose und dieser ganze Mist hier, also diese Zeit war ja schwierig. Dann gab es eine Zeit, die war geprägt ja auch von einer gewissen wirtschaftlichen Erholung, die hier in der DDR war. Und wie das so ist, wenn Sie eine wirtschaftliche Erholung haben in Diktaturen, dann lockern sich auch die ganzen Binder. Das können Sie geschichtlich immer wieder sehen, dass in Diktaturen oder in Monarchien oder was, wenn es denen schlecht geht, dann werden auch die Restriktionen immer mehr. Dann lockerte sich das Ganze wieder in dieser Zeit. Das war auch in der Zeit, als ich in Amerika war. Damals ging es dann gerade um die Anerkennung der DDR. Ich muss also auch ganz ehrlich sagen, für mich war auch sehr beeindruckend, dass damals eigentlich ohne Not sofort sich so viele Länder bereit erklärten, den zweiten deutschen Staat anzuerkennen. Wir kriegten dann von den Protagonisten oder Antagonisten, je nachdem auf welcher Seite sie standen, große Devisenhilfen in die DDR geschickt. Also Herr Strauß hat ja wesentlich dazu beigetragen, dass die DDR etliche Jahre länger gelebt hat. Ja, das ist so. Und aus dieser Situation heraus ergab sich immer noch die Gewissheit, und wenn Sie Mediziner sind, haben Sie ja auch noch einen hippokratischen Eid. Darauf greife ich sehr ungern zurück, aber dieser hippokratische Eid verpflichtet Sie ja, dass Sie das Beste, was Sie machen können, für die Ihnen anvertrauten Patienten haben. Und ich berufe mich nicht auf den hippokratischen Eid jetzt, um mein Verhalten zu erklären, aber eines sage ich Ihnen, ich habe ihn geschworen und bin es eigentlich gewohnt, zu dem Wort zu stehen, was ich mal gesagt habe.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Einmal sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu uns kamen. Und ich glaube, alle erkennen an, diese Dankbarkeit gegenüber einer Fürsorge in einer Zeit, die desolat und orientierungslos war. Und ich erinnere daran, dass wir hier mehrere Kollegen erlebt haben, die aus ähnlicher Situation eine ähnliche Dankbarkeit empfinden. Und das ist nichts Schändliches. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Wir könnten es lange fortsetzen, aber möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt. Und jetzt sind wieder andere Sachen dran. Ob es nun Fußball sei oder
Sicht daraus. In einer halben Stunde habe ich den Vorstand von Hansa bei mir. Da geht es um Einkäufe. Thank you.